Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von
Das Futterhaus.
Die mit dem gelben Hund.
Das letzte Kind hat Fell. Der Podcast für alle, die sagen, unser Haustier ist ein Familienmitglied.
Mit Ina Tenz, die ein unzertrennliches Team mit ihrem Briar Skudde bildet. Und mit Marcel Becker, der als Angestellter für seine Maine Coon Katze Francis rund um die Uhr im Einsatz ist.
Das Hamburger Abendblatt wünscht viel Spaß.
Dieser Tag ist ein ganz besonders guter Tag, weil, Ina, diesmal bist du nicht alleine ins Studio gekommen. Du hast ihn wieder mitgebracht und ja. Skudde liegt auf meinen Füßen.
Es ist auch so ein Lieblingstermin. Ja. Ich muss schon sagen, also man sagt ja Hunde haben 7. Sinn. Und was Skudde nicht gern macht, ist ins Auto einsteigen. Mhm. Ich weiß bislang noch nicht warum, weil er kommt immer gern mit. Er fährt auch gern Auto. Also ist total gechillt.
Ach, das Einsteigen mag er nicht.
Es ist nur das Einsteigen. Aber es ändert sich natürlich irgendwie. Also es gibt Tage, an denen steigt er gern ins Auto. Und dann gibt es Tage, dann tut er so, oh nee, aber wirklich, nee, echt jetzt. Und es hat nichts zu tun mit der Temperatur. Man könnte ja denken, wenn es heiß ist, will er da auch nicht rein. Oder mit irgendwie meinem Verhalten. Aber er spürt...
Oder ist der Kofferraum einfach nicht aufgeräumt, wo er reinhüpfen muss?
Das ist du hast ganz einen Kombi? Egal. Ich habe einen Kombi, genau. Ja. Er wohnt hinten, ist sein Reich. Und ich weiß nicht genau. Es gibt Tage, da springt er mit einem Satz rein. Ich habe ihm beigebracht, dass er nicht reinspringen soll, weil wenn er mal älter wird, dann, also er muss mit den Vorderpfoten reinspringen. Und ich hebe ihn hinten rein, obwohl er ein junger Hund ist. Aber und dann gibt es Tage, dann will er nicht. Aber heute...
Aber er hat doch eigentlich keine Launen, hast du gesagt. Der ist doch immer gut drauf.
Ja, aber es gibt manchmal so Verhaltensmuster, die versuche ich noch zu verstehen. Und heute zum Beispiel habe ich den Kofferraum geöffnet. Und er stand schon davor und wartete drauf, dass ich den Rest des Hundes da reinhebe. Also er war heute, vielleicht hat er gespürt, dass es nach Hamburg geht, dass er zur Leckerli-Schublade
kommt. Er hat noch keins bekommen.
Ja, das stimmt.
Er hat nichts bekommen und trotzdem liegt er langgestreckt hier direkt vor mir, sucht den Körperkontakt.
Ich mache ein Foto, das stellen wir rein. Bei Instagram könnt ihr das sehen.
Ich finde das wirklich so schmeichelhaft. Also ich freue mich natürlich auch immer darüber.
So. Haltet still, Moment. Das ist echt so. Das Foto stelle ich rein auf unseren Insta-Kanal, ja, Skudde und Francis. Da seht ihr es dann.
Und wir sehen uns ja, ich sag mal, nicht regelmäßig in dem Sinne, immer nur, wenn wir aufzeichnen.
Und wie der sich freut, wenn er dich sieht.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Aber um jetzt mal von meinem Ego wegzukommen, hast du nicht neulich auch gedacht, das wäre ein Job für Marcel?
Was genau?
Das Jobangebot, hast du das nicht gelesen?
Welches Jobangebot?
Es geht tatsächlich darum, auf einer griechischen Insel in Syros heißt sie. Und dort wird für 6 Monate ein professioneller Katzensitter für 55 Katzen gesucht.
Und was?
Mit Kosten und Logis, alles inklusive, es gibt sogar noch ein Gehalt und du musst dich um diese Katzen kümmern und ansonsten lebst du auf dieser Insel.
Ach, deswegen siehst du nächste Woche.
Ja, es ist aber Rhodos. Oh,
okay.
aber das fand ich, als Job ist das doch mega.
Genial, würde ich auch machen. Also wenn ich so Zeit hätte, in der Lage wäre, du, gibt Schlimmeres.
Ich habe mich tatsächlich nicht beworben, um ehrlich zu sein. 6 Monate kann ich ja leider nicht weg. Aber ich finde es als Idee zu sagen, auf einer griechischen Insel kümmerst du dich um Katzen, das ist ja 6 Monate Urlaub.
Gigantisch.
Super, oder?
Also und definitiv gesünder als das, was ein Bekannter von mir gemacht hat zu Studienzeiten. Der hat sich für medizinische Experimente, so Medikamententests und sowas immer akkreditiert und war dann manchmal so 3 Wochen in irgendeiner Klinik und hat irgendwelche Medikamente getestet. Also ganz krass.
Und da, bei diesen Medikamententests, weißt du ja nicht, ob du das Medikament bekommst oder ein Placebo. Ist das nicht
genau,
so?
Genau, richtig. Und das ist auf jeden Fall nichts Erforschtes. Also das ist ein lebendigen Versuchskaninchen und kriegst natürlich Geld dafür. Und so hat der sich sein Studium finanziert.
Hast du jemals einen Ferienjob in Verbindung mit Tieren gemacht?
Ja, mit Pferden.
Ja, viele okay, natürlich. Ja, dumme Frage von mir eigentlich. Ja,
doch. Ich habe tatsächlich auch mal 2 Jahre in Australien auf einem Gestüt gearbeitet.
In Australien,
genau.
2 Jahre lang?
Ja, es sollte nur ein halbes Jahr werden und irgendwie war es richtig schön.
Ja, das glaube ich.
Zum Entsetzen meiner Eltern wurden es dann 2 Jahre.
Und da hast du dir das Geld auch verdient?
Genau.
Also die Eltern mussten nichts dazugeben?
Nee, genau, ich habe Geld verdient und dann habe ich das Geld natürlich auch postwendend wieder durch Reisen ausgegeben, weil zwischen diesen Jobs konnte ich dann immer auch das Land ansehen natürlich. Mit dem selbstverdienten Geld.
Ja, ich habe vor 2 Jahren ein Sabbatical gemacht. Und in der Zeit hatte ich überlegt, mich bei einem Tierheim zu melden und dann mit den Hunden dort mal eine Runde zu gehen, Gassi zu gehen sozusagen.
Warum hast du es nicht gemacht?
Ja, weil das war dann doch aufwendiger, als ich dachte. Und das Tierheim, also wir wohnen in Hamburg in Bergedorf und das Tierheim war ganz am anderen Ende der Stadt. Und es waren relativ viele, was ja eigentlich gut ist, relativ viele Vorgespräche und Einführungstermine. Und die wollten ich natürlich checken, ist ja alles in Ordnung. Und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren, um ehrlich zu sein. Habe ich ein bisschen bereut, weil ich das eigentlich ganz gut finde. Und ich hatte aber innerlich auch, weißt du, wovor ich Angst hatte?
Sag.
Naja, wenn ich erstmal da bin.
Dann verliebst du dich.
Ja, dass nicht ich nur dann, einen, sondern, genau, dass ich dann, dass ich dann ein Problem damit habe, emotional mich davon zu lösen. Also irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht, aber das habe ich ein bisschen bereut. Und das wäre, glaube ich, also in meinem Alter dann nochmal so ein Ferienjob sozusagen mit Tieren zu machen. Hätte ich irgendwie doch Lust gemacht. Aber vielleicht mache ich es nochmal.
Ja, und das ist ja auch gut, wenn man das macht, weil diese emotionale Bindung, da lernst du ja ganz viel. Es gibt dir Selbstwertgefühl, es gibt dir Verantwortungsbewusstsein, weil es eben nicht, ich sag jetzt mal, ein Fahrrad, das du flickst. Und dem Fahrrad ist es ja wurscht, ob es noch 2 Tage länger in der Werkstatt steht. Aber ein Tier muss regelmäßig versorgt werden und gibt dir auch was zurück, weil es ja eine Beziehung ist. Und eigentlich sind wir da schon mitten in unserem Thema.
Ach.
Kinder und Tiere.
Ach.
Ja, weil das ist ja ähnlich, ne?
Ja, also, was für ein Übergang. Mega.
Ja, ich sag dir, habe ich lange dran gefeilt.
Ja.
Weil bei Kindern ist es ja auch, dass die, wenn sie ein Tier, also alle Kinder irgendwie wollen ja ein Tier, von bis, ne? Am liebsten ein Hund oder ein Pferd oder meistens wird es dann ja doch der Wellensittich wie bei dir, was du ja schon ein paar Mal erzählt hast, oder ein Meerschweinchen oder ein Hamster. Egal was, Fische, Schildkröten, Tiere müssen regelmäßig versorgt werden, gepflegt werden, gehegt, gefüttert. Und das bedeutet dann ja auch Verantwortung und eine Routine. Und da endet es ja meistens, weil mit großer Begeisterung sind alle dabei. Die erste Woche, das Tier wird gehegt, gepflegt, gefüttert und umsorgt. Und dann irgendwann schleicht es sich so ein und es landet dann doch bei den Eltern. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung war mit Francis?
Da muss ich allerdings gestehen, da hat sich mein Sohn Jay doch ziemlich gekümmert. Nun war er aber auch nicht mehr klein, er war gerade in der Abiturphase. Aber ich habe darüber früher doch schon des Öfteren nachgedacht, als diese Tamagotchis aufkamen. Wo es ja auch darum ging, dass Kinder im Grunde auf eine bestimmte Art und Weise Verantwortung übernommen haben. Zwar nur für so eine Maschine, aber im Grunde war das ja eigentlich eine ganz gute Vorbereitung. Oder war das eigentlich auf der anderen Seite nur Mist?
Nee, dachte ich auch. Also für mich, also wir, Gott sei Dank, ich hatte immer Tiere. Habe das natürlich belächelt oder auch ein bisschen Mitleid gespürt, dass ich dachte, oh mein Gott, jetzt kümmern die sich da um so ein komisches Teil. Aber ich glaube, was im Gehirn passiert, ist absolut vergleichbar gewesen. Ja, oder ist vergleichbar. Mit diesem Gefühl, da meldet sich etwas und wenn ich mich nicht drum kümmere, dann stirbt's. Gott sei Dank nur digital.
Ja.
Aber das, was im Gehirn passiert damit, würde ich sagen, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber vergleichbar ist das bestimmt. Wie war das denn eigentlich bei euch? Du sagst, das war alles okay und dein Sohn Jay hat richtig gleich die Aufgaben übernommen oder war das immer auch ein Kampf irgendwann?
Naja, es ist ja auch bei mir ein Kampf. Ich mach's nicht gern. Ich kümmere mich nicht gern um die Katzentoilette. Ist einfach so. Habe ich keine Lust zu. Mache ich natürlich, aber ich mach's nicht gern. So. Mhm. Und da kann ich ja nicht zu meinem Sohn sagen, naja, aber du musst das jetzt mit Herzblut machen. So. Er hat es aber gemacht. Und wie gesagt, wenn du ein Haustier erst so bekommst, wenn du 17 oder 18 bist, glaube 17 war er, dann ist das ja nochmal ein Unterschied. So, als wenn du mit 6 irgendwie völlig überschwänglich mit leuchtenden Augen da sitzt und sagst, oh, Haustier, Haustier, Haustier. Und dann kommt das Haustier und naja, nach 2, 3 Tagen merkst du halt doch, dass es blöd ist, wenn es regnet und du mit dem Hund raus musst. So.
An der Stelle, es tut mir leid, ich muss einmal noch abschweifen.
Ja, du weißt aber, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, weil wir hatten früher, da war ich auch noch Kind, in unserer Nachbarschaft noch kleinere Kinder und die bekamen dann irgendwann einen Hund, so einen ganz kleinen, so ein Chihuahua. Und dann sah ich irgendwann, ich gucke aus meinem Fenster, weil ich hörte so Quietschgeräusche, und dann sehe ich, wie das 3-jährige Kind den Chihuahua an der Leine, am Halsband, durch die Luft wirbelt.
Nein.
Ja, wie so ein Lasso. Und der Hund so...
Ist das die Stelle, an der ich lachen darf?
Ja, es ist verjährt. Und der Hund hat überlebt. Es ist nichts passiert. Aber das war so ein Punkt, wo ich dachte, oh Mann, wie können die Eltern dieses Kleinkind mit dem Hund alleine in den Garten lassen? Und ich habe dann, ich war vielleicht 10, 12, habe dann das Fenster aufgerissen und gesagt, auf, stopp. Ja, also es war wirklich dramatisch. Ja, aber das Kind... dachte sich ja nichts Böses. Für das Kind war das wie ein Spielzeug und hat dann diesen armen Hund wirklich, also wie ein Lasso im Kreis durch
die Luft. Und hat er auch irgendwann losgeleitet, ist er weggeflogen.
nein, das hat dann
das verhindert.
Aufgehört dann tatsächlich. Aber da dachte ich auch, okay, da gehört ein bisschen mehr dazu.
Ja, das ist natürlich auch immer die Frage, was leben die Eltern vor? Deswegen will ich jetzt auch, habe ich auch ehrlich zugegeben, dass ich jetzt auch nicht das super leuchtende Vorbild bin, der morgens aufsteht und sagt, ja, ich kümmere mich jetzt um die negativen Seite von so einem Haustier. Hinzu kommt ja auch, dass dieses Tier, also wir haben eine Maine Coon Katze, die hart das Fell, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe keine schwarzen Klamotten mehr, das kannst du vergessen. Ich habe alle schwarzen T-Shirts und schwarzen Jeans aussortiert, das geht nicht.
Ich habe vorhin an deiner Uhr, an deiner Armbanduhr so ein Haarbüschel entdeckt.
Ja. Ja, ist von Francis gewesen, tatsächlich.
Das muss man dann ja auch wegsaugen, oder wie?
Der größte Fehler, den wir gemacht haben, ist der neue Staubsauger, den wir haben, der hat ein Licht vorne. So, das heißt also, wenn du auch mal so in die Ecken rangehst oder unter so an die Schränke, die vielleicht ein bisschen auf Beinen stehen, dann siehst du erstmal, was da tatsächlich, und du kannst 2 bis 3 Mal am Tag saugen. Es ist einfach so. So. Das kannst du ja vom Kind in dem Sinne nicht verlangen.
Das stimmt.
Ich finde, das geht, da hört es dann auch irgendwann auf.
Aber dieses Thema. Aufgaben,
ja, oder? Wir waren zusammen beim Tierarzt, und das am Anfang, also dieses Tier und Jay waren eine Einheit, sondern das Gleichen. Also Jay hat auch auf dem Boden denn mit der im Arm geschlafen. Die hatte ja Angst am Anfang natürlich, hat sich verkrochen. Also, und er wurde damit auch belohnt. Dieses Tier hat tatsächlich unfassbar an ihm geklebt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er Hausaufgaben gemacht hat, saß sie neben ihm und hat ihm zugeguckt und so, wenn er fürs Abi gelernt hat. Und das ist natürlich dann auch der Payoff. Das ist ja das, was du dir dann vom Haustier auch erhoffst. Diese Katze ist tatsächlich, wenn als Jay ausgezogen ist, die war traurig. Also die war auch, also wenn er nach Hause kam dann mal wieder, war das auch, dass sie den Weg zu ihm gesucht hat. Also sie hat richtig, hast gemerkt, sie war auf Entzug. Und dann kam aber der Moment, in dem er sich mit seiner Freundin jetzt vor zwei Jahren, einen Hund zugelegt hat.
Oh, ja.
Und er kam mit dem Hund zu uns. Und das nimmt die Katze Jay übel. Also wenn er ohne den Hund kommt, kann es passieren, dass sie ihn anfaucht. Die ist wirklich enttäuscht von ihm.
Und an dieser Stelle sage ich, auch das wäre mal eine eigene Folge, ja. Weil total spannend, was Tiere wahrnehmen, ob Tiere wirklich so reflektieren, ob die, oder ob wir das hineininterpretieren, das werden wir mal.
Ja, also in dem Fall, glaube ich, ist da nichts mit reininterpretieren, weil man es einfach sieht.
Okay.
Es ist ganz offensichtlich. Also sie ist wirklich gefrustet davon. Also das ist Verrat. Der ist nicht nur weg, sondern er hat auch noch das Tier gewechselt.
Auch das Lager. Unverschämt. Also,
aber auf der anderen Seite, Ina, weil deswegen kann ich da so schlecht nur mitreden aus eigener Erfahrung, weil Jay halt schon so erwachsen war. Aber ich sehe es natürlich bei Freunden. Und immer wenn es um die Debatte geht, wir wollen uns ein Haustier anschaffen, sagt einer von den Eltern gar nicht, ja, es bleibt ja aber an mir hängen. Der Spruch kommt immer.
Ja,
und er kommt zurecht.
Wissen.
Er kommt
muss
zurecht.
Und ich finde, darüber können wir nachher nochmal mit Ricarda Görner sprechen vom Futterhaus. Ja. Die hat auch dazu bestimmt super Ideen.
Ja, aber was ist denn tatsächlich deiner Meinung nach für ein, erstens, ab welchem Alter sollte ein Kind überhaupt ein Haustier erst haben? Und zweitens, was sind denn die besten Haustiere für Kinder?
Also einige Kinder wachsen ja mit auf, weil die Tiere vorher schon im Haushalt waren. Das ist vielleicht sogar das Beste, weil die von Anfang an die Routinen erleben, also Pflege und Fütterung und dass man sich auch ein bisschen kümmert, je nach Tier natürlich. Ich glaube, wenn Kinder verstehen, dass da mit Aufgaben verbunden sind und dass man Kindern leistbare Aufgaben überträgt, also nicht, dass ein ganzer Tageskalender, ne, mit morgens füttern, dann spazieren gehen und bürsten und also das artet ja in Kinderarbeit aus, sondern dass einfach Kinder wirklich verstehen, okay, das ist mein Job und sei es nur, dass Wasser da ist regelmäßig oder der Napf gereinigt wird oder jeden Tag eine frische Möhre durchgeschoben wird und dann kann man ja die Aufgaben steigern und die Routine dann bringt's eh. Ne? Also wer macht was und am Ende macht's eh die Mutter. Oder der Vater.
Ja, naja, es ist ja, wie es ist. Also ich meine, es sind ja dann teilweise auch Uhrzeiten, wo es mit, wo du mit dem Hund nochmal raus musst, wo das Kind ja wahrscheinlich schon im Bett ist. Also davon mal ganz abgesehen. Aber ich erinnere mich noch an meinen Wellensittich, an Charlie. Naja, was musste ich da eigentlich machen? Ich musste ihm Futter geben, das habe ich, glaube ich, ganz gern gemacht. Und diesen Käfig reinigen, da war meine Mutter zum Glück relativ pragmatisch. Den haben wir einfach genommen und in die Badewanne gestellt und abgeduscht. So, den Käfig.
Genau.
So, und dann war und der sauber.
Sand, und du musst natürlich neuen Sand und
ja,
streuen.
Ja, das in meiner Erinnerung würde ich jetzt mal sagen, das habe ich tatsächlich gemacht. Da habe ich mich auch gekümmert. Das war nicht so aufwendig wie so ein Kaninchenstall, sage ich mal.
Aber du
pflegen.
Hast dich ja schon, wie ich finde, auch um Charlie gekümmert, die Sachen, die auch Spaß machen und dann verbunden waren mit Nützlichem, wie zum Beispiel das Bad.
Ja.
Na, das erzählt, er hat gebadet. Ich hatte früher auch mal einen Wellensittich. Ja. Niki hieß er. Die hießen alle Niki. Ja. Männlich oder weiblich. Wir hatten nur Niki-Wellensittiche. Meine flogen eben auch dann irgendwann in die Hand und ich hatte immer so eine kleine Vogelbadewanne. Mhm. Und wenn die dann gebadet haben und sich hinterher aufgeplustert.
Das fand unser auch toll.
Und das Gefühl schon, ne? Mhm. Also wenn dann so die weichen Daunenfedern von den Sittichen dann so an deine Finger kamen, das war eine Aufgabe, die habe ich irre gern gemacht.
Ja, aber unterm Strich bleibt doch aber auch die Erinnerung, wenn ich mich erst an diesen Wellensittich zurück erinnere, den ich wirklich unfassbar geliebt habe und ich glaube, er hat mich auch geliebt. Das ist doch der Punkt, um den es am Ende geht. Also das ist doch wahrscheinlich mit die erste tiefe Freundschaft in deinem Leben,
die erste,
das Haustier.
Genau, die erste tiefe Freundschaft, emotionale Bindung und auch Projektionsfläche, sag ich jetzt mal so mit meinen unbeholfenen Worten. Also, dass Kinder in Tieren auch ganz enge Vertraute sehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, richtig wichtig, vor allen Dingen, wenn es mal nicht so läuft. Also, wenn Kinder in Not geraten oder extreme Situationen in der Familie oder gesundheitliche Probleme haben. Weißt du was? Kennst du Aktion Kindertraum?
Nein.
Aktion Kindertraum ist eine Organisation, die kümmern sich um Kinder, die in traumatische Lagen geraten sind. Also Ereignisse wie Schicksalsschläge in der Familie oder meinetwegen auch Flucht oder eben gesundheitliche Probleme. Und die kümmern sich auch um die Geschwisterkinder. Und die machen auch ganz viel, erfüllen ganz viele Herzenswünsche, die mit Tieren zu tun haben. Wir können ja mal anrufen. Ute Friese ist da die Geschäftsführerin, auch die Gründerin von Aktion Kindertraum. Und die kann uns bestimmt erzählen, was die schon alles realisiert haben und welche Herzenswünsche in Zusammenhang mit Tieren auf sie zugekommen sind.
Okay, bin gespannt.
Hallo, liebe Ute.
Moin, Gina. Grüß dich.
Ach, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ute Friese, jetzt machen wir es nochmal offiziell, von Aktion Kindertraum, Geschäftsführerin und Gründerin. Ute, ihr erfüllt Herzenswünsche und ich kann mir vorstellen, du kriegst jeden Tag ganz viele Mails, vielleicht sogar auch noch Briefe mit Herzenswünschen von Familien, von Betroffenen, von Kindern. Wie viele dieser Wünsche haben denn auch mit Tieren zu tun?
Oh, das sind eine ganze Menge. Also wir haben ja angefangen vor 26 Jahren und da waren so die ersten Wünsche oder so die ersten Kontakte so natürlich therapeutisches Reiten und damals ganz viel Delfintherapien. Das ist das Einzige, was wir nicht machen. Ansonsten sind es schon, ich würde sagen, 30% bestimmt, also wirklich viel. Und vor allen Dingen hat sich das in den letzten Jahren herausgestellt, dass ganz viele Familien anfangen, entweder therapeutisches Reiten, was ganz viel genutzt wird, aber auch Ausbildung von Assistenzhunden in jeglicher Art.
Also Assistenzhunde jetzt bei, ich habe mal gehört, es gibt so Diabetikerhunde, die Diabetiker begleiten und die riechen dann, wenn jemand in die Unterzuckerung kommt. Ist das korrekt?
Ganz genau. Also das sind die sogenannten Hypohunde. Das sind halt wirklich Hunde, die speziell für einen Menschen, in unseren Fällen sind es ja immer Kinder, ausgebildet werden und die dann tatsächlich im Laufe der Ausbildung das erlernen, Unterzuckerung, Überzuckerung, also solche Dinge, die dann wirklich für das Kind gefährlich werden, wo irgendwas nicht stimmt, wo eingegriffen werden muss, zu erspüren und dann werden sie auch ausgebildet, dann entweder Alarm zu schlagen, das Notfallbesteck zu holen, je nachdem, wie es gewünscht ist. Aber das ist nur eine Form. Das, was wir alle natürlich von früher schon immer kannten, ist der klassische Blindenhund. Da ist es allerdings so, dass der von den Krankenkassen finanziert wird. Also das ist die einzige Ausnahme. Ansonsten müssen alle Assistenzhunde, und das können sein eben Hypowarnhunde sein, das können Epilepsie für Epileptiker, für posttraumatische Belastungsstörungen, für ADHS und natürlich auch der klassische Assistenzhund der für Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder eingeschränkt sind in ihren Bewegungen, die Tür aufmacht, das Portemonnaie aus der Tasche holt, all solche Sachen. Also es ist eine ganz vielfältige Art und Weise der Ausbildung.
Ist das da nicht in dem Fall auch zwei Fliegen mit einer Klappe, weil auf der einen Seite da natürlich ein ganz wichtiger Nutzen dahinter steht, dass dieses Tier halt auch eine Aufgabe hat, also im Grunde eine ganz wichtige Funktion. Und auf der anderen Seite aber auch diese Bindung zu dem Tier entsteht für das Kind, was ja auch wichtig ist.
Auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, nicht nur zwei Fliegen mit einer Klappe, sondern gleich drei. Denn das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben und die uns dann von den Familien immer rückgespiegelt wurden. Dieses Tier tut der gesamten Familie gut und nicht nur dem eigentlichen Kind. Also nicht nur, dass es ein als Tier da ist, ein Kuschel, ein Freund. Es ist ja auch nicht nur ein Therapeut. Also man muss auch wirklich sagen, diese Tiere, das ist auch richtig Arbeit für die. Das heißt, die arbeiten, die haben ihre Arbeitszeiten und dann müssen sie aber auch ihre Ausruhzeiten haben, dass sie spielen können und einfach Hund sein können. Das ist auch ganz wichtig. Und in diesen Fällen sind sie natürlich auch für all die anderen Familienmitglieder da. Also das haben wir jetzt sehr häufig gehört, dass die Mütter oder die Väter erzählt haben, Mensch, seitdem der Hund da ist, funktioniert das bei uns alles viel besser. Das ist so ein Segen. Sie glauben gar nicht, was ist eine große Erleichterung da für uns, dass dieser Hund da ist, ne? Und für dieses Kind auch. Aber man muss auch wirklich sagen, man muss auch aufpassen, der Hund ist eben kein Therapiegerät. Also den kann man hier in die Ecke stellen und anknipsen und sagen, jetzt funktionier mal, sondern das ist ein Lebewesen und der braucht auch Pflege und Betreuung und gerade in der Zeit der Ausbildung kostet der auch viel Energie und Kraft seitens der Familie, muss man einfach auch so sagen.
Das glaube ich bestimmt. Sag aber nochmal, was ist denn genau überhaupt diese Wirkung in Beziehung auf Kinder und Tiere? Also warum sind Tiere gute Therapeuten?
Weil sie uneingeschränkt ehrlich sind. Sie nehmen den Menschen so an, wie er ist. Also sie gucken nicht, welche Hautfarbe hat der, kann der sich rechts und links so bewegen wie alle anderen auch. Hat der irgendwelche psychische Störungen? Sie nehmen diesen Menschen an, wie er ist. Und sie reflektiert das auch.
Das ist auch vielleicht der Grund, lieber Marzel, warum Skudde dich so gern hat.
Ja, der nimmt mich so, wie ich bin.
Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen.
Ist das Tolle. Und sie spiegeln das aber den Kindern oder den Menschen auch zurück. Es ist eben so, dass sie dann auch plötzlich selber Vertrauen haben oder zum ersten Mal, wir erleben das bei Kindern im Landesbildungszentrum für Blinde, da finanzieren wir mit immer eine Tiertherapie, das heißt, da kommt, ich sage immer, mobiler Streichelzoo von Hängebauchschwein über Küken, Ziegel, Esel, Hund, Meerschweinchen, sind alle Tiere dabei und jedes Kind hat eine besondere Beziehung, also besucht sich eigentlich quasi ein Tier aus, mit dem es dann am besten kuschelt. Und dann haben diese Kinder zum ersten Mal die Erfahrung, dass sie für ein anderes Wesen, für dieses andere Tier, in dem Moment auch die Verantwortung tragen. Und das ist etwas, was diese Kinder häufig nie richtig lernen oder nie richtig erfahren, dass sie für ein anderes Lebewesen verantwortlich sind, für diesen Moment, dass es halt das Richtige zu fassen kriegt, dass es gestreichelt wird, dass es dem Kind oder dem Tier auch gut geht. Und das ist natürlich ein unglaublicher Schritt in Sachen Selbstwertgefühl, Bestimmung und Selbstbewusstsein. Also das wird auch immer wieder zurückgespiegelt, dass das für diese Kinder einfach auch ganz großartig ist, ne?
Aber Ute, wenn du sagst auf der einen Seite, dass es auch fürs Selbstwertgefühl wichtig ist, das ist ja so ein Punkt, darüber habe ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so nachgedacht mit dem Selbstwertgefühl, weil meistens ist es ja eher ein Kampf oder auch ein Krampf in den Familien, wenn es darum geht, wer kümmert sich eigentlich um das Tier, wenn die Anfangseuphorie verflogen ist, oder?
Ja, schon. Aber ich glaube, bei diesen Familien wird dieses Tier einfach komplett als Helfer gesehen. Und die Kinder sind auch eigentlich immer sehr erpicht, mit dem Hund zusammen zu sein und möglichst viel auch mit dem Tier zu machen, egal was es ist. Die kümmern sich einfach darum, weil sie ihn als so wertvollen Helfer auch sehen und auch merken, wie positiv das Tier ist für diesen Menschen, für die ganze Familie, für das ganze Umfeld. Insofern haben wir da bisher kein einziges Mal die Rückmeldung gekriegt, oh, wir schaffen das aber nicht oder der Hund, es kümmert sich keiner drum, sondern im Gegenteil, es gab auch schon ein, zwei Mal den Fall, dass der Hund wieder raus musste, weil Familienmitglieder leider Allergien entwickelt hatten, die gar nicht mehr in den Griff zu kriegen waren und das war dann natürlich ganz, ganz fürchterlich.
Okay.
Da hat man dann erst gesehen, wie gut dieses Tier eigentlich der Familie getan hat.
Ute, du machst jetzt schon so viele Jahre diese ganz wichtige Arbeit. Was ist dir persönlich denn in Erinnerung geblieben in Bezug auf Kinder und Tiere? Welche Situation hast du immer noch im Kopf, wenn du an dieses Thema denkst?
Als ich selber mal erlebt habe, wie ein Assistenzhund, also ein Diabetiker mit einem Kind geholfen hat. Das war bei einer Veranstaltung. Wir hatten die Familie eingeladen, es war eine Veranstaltung draußen, die saßen in der Reihe und wir wollten eigentlich so mal zeigen, was Hunde so können. Und es war überhaupt nichts abgesprochen. Und ich erzählte gerade noch, ich hielt noch mal eine kleine Rede und plötzlich merkten wir alle, dass der Hund ganz unruhig wurde und sofort zu der Mutter ist. Und dann war wirklich der komplette Moment, dass das Kind gerade völlig am Unterzuckern war. Das hat kein Mensch mitgekriegt. Und das war wirklich, da kriege ich jetzt noch Gänse, als wir gesagt haben, boah, also selbst die Eltern waren ja im Raum. Also die waren da, also nicht im Raum, sondern saßen unter dem Zelt, es war draußen. Und das dann wirklich, wo ich gedacht habe, Mann, das hat wirklich so eine Berechtigung. Unglaublich, was Tiere für Möglichkeiten und für Fähigkeiten haben. Und das war toll, das wirklich mal selbst zu erleben.
Das heißt, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, wenn du sagst, die Krankenkassen zahlen Blindenhunde.
Ja.
Das ist also sozusagen offiziell anerkannt, da kann man Haken dran machen. Wo ist denn das Problem, dass die Krankenkassen sich, also mal abgesehen davon, es kostet ja alles wahnsinnig viel Geld, aber was ist der inhaltliche Grund, dass sie sagen, nee, wir bezahlen den Diabetikerhund zum Beispiel nicht?
Ich glaube, das hat einfach historische Gründe. Also es gibt große Bewegungen und werden auch gerade Studien durchgeführt, dass eben die Kassen das dann irgendwann finanzieren. Da bedarf es ja einer ganz großen Vorbereitung, man muss es wissenschaftlich belegen etc. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei dem Blindenhund hat es einfach damit zu tun, dass das praktisch damals nach dem Ersten Weltkrieg die ganzen Kriegsgeschädigten, die dann erblindet sind, die Männer, dass die diese Hunde bekommen haben. Also ich glaube, das hat eher einen historischen Grund und ist so gewachsen und da rüttelt jetzt auch keiner mehr dran. Sondern andersrum, es gibt jetzt sozusagen Bemühungen, dass das irgendwann passiert, aber es ist ein langer, mühseliger, ein steiniger Weg, bis das akzeptiert wird. Aber ich denke, irgendwann wird es so sein. Momentan ist es leider noch nicht so.
Und eine Sache ist auch mir vorher noch hängen geblieben, das wollte ich auf jeden Fall dann, wenn es in Ordnung ist, jetzt zum Ende nochmal fragen. Du hast gesagt, ihr macht im Grunde mit Tieren in Anführungszeichen alles, außer Delfine.
Ja.
Diesen Streit gibt es ja auch immer wieder, dass man sagt, naja, leuchtendere Augen eines Kindes gibt es eigentlich nicht, als wenn sie mit einem Delfin zusammen im Wasser sind. Und dann gibt es wieder Menschen, die sagen, oder Experten, das bringt alles überhaupt nichts, das ist alles Quatsch. Warum macht ihr das nicht? Wegen der Tiere oder wegen der nicht vorhandenen Wirkung?
Mit Delfinen schwimmen und Delfintherapie sind ja unterschiedliche Sachen. Also mit Delfinen schwimmen kann man sich ja mal wünschen, das kann man auch irgendwo sonst irgendwo machen, ne? So, oder Delfine im Aquarium füttern. Aber Delfintherapien sind erstmal unglaublich teuer. Sie sind mit einem unglaublichen Aufwand verbunden. Das heißt, die Familien müssen in der Regel weit, weit wegfliegen, um irgendwo hinzukommen. Und ehrlicherweise haben uns auch schon Familien rückgespiegelt, dass sie gesagt haben, naja, diese tollen Wirkungen, die gab es, aber nach einem gewissen Zeitraum waren die auch wieder verflogen. Das heißt, die Nachhaltigkeit ist uns nicht so richtig belegt worden. Und dann gab es ja mal eine Studie, eben ein Versuch in Deutschland, wo es langzeitig, ich glaube, es war mit Würzburg und Nürnberg Uni und Delfinarium, wo wirklich dann die Wirkung in einem Delfinarium über lange, lange, lange Zeit dann wissenschaftlich begleitet wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie die Auswertung ist. Da ging es nämlich dann auch darum, ob dann nicht sogar, wenn das belegt ist, die Krankenkassen finanzieren. Da habe ich jetzt aber noch nicht zugehört und deswegen haben wir gesagt, wir ziehen uns da raus. Und das Zweite ist natürlich, ich meine, Delfine sind einfach auch Raubtiere und sie werden halt auch in Gefangenschaft gehalten in der Regel. Das ist natürlich noch die zweite Sache, wo man auch sagt, das ist jetzt schwierig, ne? So ein Hund oder, wie gesagt, wir sind Tiertherapien sehr offen, aber bei Delfintherapien haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Und das ist auch ein enormer Kostenfaktor, muss man einfach so sagen.
Absolut.
Also ich glaube, da ist man mittlerweile bei 20.000 Euro für zwei Wochen oder so.
Absolut nachvollziehbar. Liebe Ute, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und wir drücken euch ganz fest die Daumen für eure wirklich wichtige und ganz großartige Arbeit. Ihr macht ja ganz viel in vielen Bereichen mit Aktion Kindertraum und kann einfach nur den Hut vor euch ziehen und sagen, macht weiter so und vielen, vielen Dank auch für deine Zeit.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und ich wünsche euch noch viel Spaß.
Danke, ciao Ute. Schön, oder? Also, ich finde
es wichtig.
Super. Und wichtig und auch schön zu sehen, dass Tiere genau diese Fähigkeit haben, Kinder einfach nochmal ganz anders zu unterstützen, auch emotional zu stärken, vielleicht auch ein bisschen so die Verbundenheit zur Natur auch wiederzugeben. Weil viele Kinder haben ja gar nicht die Möglichkeit, Natur zu erleben und über ein Tier gelingt das eher. A, weil man vielleicht draußen sich aufhält, B, weil man sich nochmal ganz anders beschäftigt mit Themen wie ja Ernährung, Gesunderhaltung und Bewegung und es hat echt ganz viele Facetten, finde ich super.
Ja, und wenn am Ende des Tages Menschen wie Ute jetzt mal stellvertretend mit ihrem Team, ja, dafür sorgen, dass in Deutschland bestimmte Formen von Therapietieren von den Krankenkassen bezahlt werden, weil die sich dort engagieren und den Beweis antreten, dann ist das ja doppelt hervorragend. Das wäre ja ein Traum.
Ja, und das stärkt auch das Miteinander. Weil ich glaube schon, dass manchmal auch so ein bisschen ein falsches Tierbild in einigen Kinderzimmern herrscht. Also wenn du mal überlegst, so Märchen, die wir lesen oder in Fabeln und Sagen, da sind es dann ja Tiere, die menschliche Züge annehmen. Mhm. Also die reflektieren wie Menschen, die treffen Entscheidungen wie Menschen und sind gar nicht mehr Tiere. Und wenn man dann aber mit echten Tieren zu tun hat, dann lernen Kinder eben auch, glaube ich, an der Stelle nochmal ein Unterschied. Ist jetzt vielleicht sehr theoretisch, aber weißt du, was ich meine?
Ja, das würde ja jetzt dagegen sprechen, dass mein Kind Kapp und Kappa zum Beispiel guckt oder das Dschungelbuch.
Nein, das soll es ja gucken. Es soll es ja gucken, aber trotzdem im echten Leben auch nochmal lernen, dass Tiere anders fühlen, anders reflektieren, auch Instinkte haben, instinktiver handeln, intuitiver handeln. Und das ist ja nur so, ich sage immer, eine Umdrehung mehr.
Ja, und dass also zum Beispiel, nur als in Anführungszeichen, ein Haustier wie eine Katze am Ende immer auch noch, ich habe ja nun auch ausführlich und gern die Geschichte von Frances erzählt, wie sie sich die Vögel schnappt aus der Luft, ein Raubtier ist.
Ich sehe die Bilder noch.
Ein Raubtier ist.
Richtig, knallhart. Ein Raubtier und Bedürfnisse hat und einfach auch, dass es miteinander dann mit den Tieren auch neu gelernt werden muss, wenn man Kinder im Haushalt hat. Und ich finde, an dieser Stelle sollten wir dringend mit Ricarda sprechen vom Futterhaus. Ja. Weil sie hat ja auch sowohl ihren Hund Benny als auch ein Kind und hat bestimmt super Tipps für uns.
Herzlich willkommen, Ricarda.
Hallo.
Ja,
du bist, danke
jetzt,
für die Einladung.
Du bist jetzt mittlerweile auch so oft hier in der Redaktion beim Abendblatt wie Ina. Du gehörst ja auch schon zum Inventar sozusagen.
Ja, das erkennt man daran, dass auch Ricarda mittlerweile weiß, wo eure Kaffeetassen stehen, wo die Milch ist. Sie nimmt ja keinen Zucker in den Kaffee, im Gegensatz zu mir.
Ja.
Aber falls du doch Zucker brauchst, sag ich dir, wo er ist.
Nee, kein Zucker, vielen Dank.
Unser Thema heute ist ja Tiere und Kinder und ich habe das selber dann sozusagen am eigenen Leib erlebt. Ich habe als Kind erst einen Papagei gehabt und dann einen Wellensittich. Und der Papagei, den konnte man nicht zähmen. Der hat, glaube ich, irgendwann ein Experte uns dann mal erklärt, dass dieser Papagei gefangen wurde, als er schon zu alt war sozusagen. Also damals gab es das noch. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Das ist ja, will gar nicht sagen, wie viele Jahre das her ist. Aber dieser Papagei war einfach nicht zahm zu kriegen. Der hat nur gehackt. Und dann haben meine Eltern ihn irgendwann, ich glaube, ins Tierheim gebracht. Hat mir das ich muss es ja ehrlicherweise sagen, aber du konntest mit diesem Vogel nicht zusammenleben. Der war so aggro. Hugo hieß er.
Riechen lag ja nicht am Vogel,
nicht sagen, dass er an uns lag.
Nee, auch nicht, aber niemals würde man ja heute einen Papagei fangen irgendwo.
Du kriegst sie auch gar nicht mehr. Du kriegst sie ja in dem Sinne. Damals konntest du sie einfach noch normal kaufen und das war einfach eine Katastrophe für das Tier und für uns. Wir würden es ja auch nicht nochmal machen, aber damals wusste man es ja auch nicht besser. Und dann habe ich einen Wellensittich bekommen und der war mein liebster Begleiter als Kind. Das kann ich nicht anders sagen. Der war wirklich verrückt. Also im Positiven. Der ist auch auf dem Staubsauger mal mitgefahren und hat sich auch gerne auf den Plattenspieler gesetzt und mitgedreht.
Wie
sozusagen.
Hieß er?
Charlie, ganz ausgefallener Name. Charlie.
Das ist unser erster
Hund. Und der ist dann irgendwann gestorben. So, das war wirklich die größte Katastrophe in meinem Kinderleben. Und als es dann immer darum ging, für meinen Sohn ein Haustier zu kaufen, Ricarda, da hatten wir natürlich 1000 Ausreden. Berufstätig und wie soll das gehen und im dritten Stock der Hund, das geht ja gar nicht und etc. Und ich habe dann doch irgendwann gemerkt, als wir uns diese Katze angeschafft haben, über die ich ja nun schon oft berichtet habe, der Nebeneffekt ist einfach nur, als ich gesehen habe, wie mein Sohn glücklich war, da habe ich es so bitter bereut, dass wir nicht schon vorher über so eine Lösung nachgedacht haben. Diese Katze hat ihn durchs Abitur begleitet, also auf seinem Tisch gesessen, wenn er gelernt hat, etc., weißt du? Und das war so toll. Ich kann nur sagen, Tiere und Kinder, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Mischung.
Würde ich sofort unterschreiben. Also für Kinder sind Tiere Seelentröster, Partner. Wenn die niemanden zum Reden haben, dann reden sie mit ihren Tieren und sie übernehmen schon Ich will nicht sagen, nein, ich will es nicht Verantwortung nennen, sondern die Verantwortung liegt immer bei den Eltern. Aber sie können schon Aufgaben übernehmen und sie lernen natürlich ein super Sozialverhalten mit Tier.
Wolltest du gerade sagen, die besten Lehrer.
Trotzdem, dass du gerade sagst, du hast ein bisschen bedauert, dass du erst so spät dir ein Tier dann angeschafft hast für dein Kind auch. Das finde ich immer ganz gut, weil wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, dann können sie besser verstehen, wie man mit Tieren umgeht und besser lernen, was kann ich mit dem Tier, was nicht, wo sind die Grenzen. Auch die Grenzen zu respektieren, das kann ein älteres Kind schon ein bisschen besser.
Das war bei uns ein bisschen anders, weil es gab zuerst unseren Hund, also Biscuit.
Ihr hattet doch so einen Killer-Dackel als in deiner Jugend,
Genau, das war, der hieß auch Charlie, das war unsere Kindheit. Also da lief alles schief, so ähnlich wie bei eurem Papagei. Aber man lernt ja, und das war früher nicht immer alles besser, ist auch nochmal die Erkenntnis. Aber es gab Biscuit und dann kam unser Sohn auf die Welt. Und ich hatte schon Bedenken, weil man hört ja diese Geschichten, oh Gott, dann gibt's Konkurrenz und man beschützt natürlich auch das Kind. Und ich hatte schon Sorge, dass ich meine Entscheidung treffen müsste, den Hund abzugeben, weil es vielleicht zu gefährlich werden könnte. Und dann hat die Züchterin von Biscuit mir einen super Tipp gegeben. Und zwar hat sie gesagt, sobald unser Kind krabbeln, laufen, sich in irgendeiner Form bewegen kann, beim Füttern immer mitnehmen und das Kind mit einbinden und dann dem Hund sagen, okay, sitz, und man selber gibt dann den Befehl, wann der Hund fressen darf. Und sobald das Kind sich artikulieren darf oder auch es von den Gesten her kann, dass das Kind diesen Job übernimmt. Also unser Sohn hat dann, also ich habe ihn anfangs immer erst mitgenommen auf dem Arm und irgendwann krabbelte er dann mit und dann hat unser Sohn immer gesagt, Bitty, so Biscuit, Bitty, Ditz oder Pa. Ne? Und dann war er im Grunde in der Rangordnung, in der Herde schon mal klar über ihm.
Jetzt
weil er
das.
Gibt das sehr Signal, gut, wann der Hund fressen darf. Und das hat immer funktioniert.
Weil das ist, ich habe es genau andersrum erlebt. Ein Freund von mir, der hatte Katzen und dann das Kind. Es endete damit, dass sie die Katzen weggegeben haben. Die Katzen haben nicht das Kind akzeptiert. Die haben Terror gemacht. Das ist ja dann auch gefährlich für ein Baby. Und der hat sich tatsächlich von seinen Katzen getrennt. Das war nicht zu machen.
Das wäre mein Albtraum gewesen. Ich meine, ich hätte es natürlich getan, weil natürlich geht das Kind vor. Gar keine Frage, aber ich wollte das auf gar keinen Fall. Also meinen Hund abgeben und war heilfroh über diesen kleinen Tipp, der so viel ausgelöst hat. Ja, das war richtig gut.
Ja, das ist eine richtige Sicherheitsregel, ne? Die braucht man eigentlich, wenn man Tiere hat. Dass auch dann die Kinder, ich meine, deins war jetzt noch super, super klein, aber auch wenn sie größer sind, dass sie wissen, bis hier und nicht weiter. Und dass immer klar ist, das Kind ist natürlich höher in der Rangordnung, der Hund ist immer ganz unten. Und dass man da ein bisschen drauf achtet, das ist ganz wichtig. Aber es heißt auch natürlich, dass ein Kind auch wissen muss, der Hund ist auf seinem Platz, da lässt du ihn dann auch in Ruhe. Ne? Genau. Dass man sich dann auch mal zurücknimmt. Das müssen Kinder auch wissen.
Und gefressen wird niemals am Tisch oder irgendwo sonst, damit kein Futterneid entsteht oder blöde Situationen künstlich gemacht werden, sondern das waren diese beiden goldenen Regeln, die wir hatten. Und das hat super funktioniert. Unser Sohn konnte alles, konnte auf dem Hund rumkrabbeln und da gab es nie Abstimmungsschwierigkeiten, sicherlich auch eine Charakterfrage. Wir haben auch immer geguckt, das auch nie provoziert und auch immer darauf geachtet, hechelt jetzt der Hund, ist er in irgendeiner Form gestresst. Aber das war tatsächlich wirklich ein ganz tolles Miteinander. Und es gab nie einen Zwischenfall, weder mit ihm noch mit Freunden, weil irgendwann hast du natürlich dann die Freunde auch zu Hause und überall krabbelst. Und die Eltern sind teils gestresst, weil sie die Situation auch nicht einschätzen wollen oder können. Und auch ich wollte auf keinen Fall, dass irgendwas passiert. Und daher gab es immer diese klare Regel, niemand füttert den Hund, niemand bedrängt den Hund. Und selbst wenn es mal passierte, ging es immer gut, weil der Hund eigentlich nie gestresst war.
Aber Ricarda, weil du es gerade gesagt hast mit der Verantwortung oder was Kinder an Verantwortung in Anführungszeichen übernehmen dürfen, weil diesen Spruch, den hört man ja so oft von Familien, die überlegen, sich einen Hund anzuschaffen, wo entweder Vater oder Mutter sagt, ja, und am Ende muss ich immer mit dem Hund raus und ihr macht nichts.
Genau.
So, wie kriegt man denn Kinder dazu in irgendeiner Form, also zuständig zu sein, ist vielleicht besser als Verantwortung zu übernehmen.
Genau, die meisten Kinder wollen das ja unbedingt. Und dann finde ich eigentlich ganz schön, dass man wirklich sagt, wenn wir ein Tier haben, das sind deine Aufgaben. Und ich als Elternteil muss aber darauf achten, dass das auch jeden Tag passiert. Ne? Also wir haben ja nur auch einen Hund und da war natürlich ganz klar, meine Tochter macht die Mittagsrunde. Also die muss nicht morgens um 6 die erste Runde drehen, das mache ich. Aber sie macht die Mittagsrunde.
Um 6? Du gehst um 6 raus mit dem Hund schon? Muss man das so früh?
Nee, das muss man zum Glück nicht. Das war meine größte Angst. Ich schlafe nämlich eigentlich ganz gerne ein bisschen länger. Aber ich muss beruflich relativ früh raus. Ja. Der Hund passt sich total an. Das finde ich ganz spannend. Also am Wochenende, wenn du unterwegs warst oder länger schläfst, dann bleibt er auch liegen. Also eigentlich würde er gern länger schlafen.
Ah,
aber
genau.
Aber er muss einmal raus, bevor ich ins Auto steige und zur Arbeit fahre. So, aber diese Mittagsrunde klappt gut. Oder ganz klar auch mit Freundinnen abzusprechen, dass sie halt nicht einfach Snacks kriegen zwischendurch und dass mein Hund mal in Ruhe lässt. Natürlich habe ich die Aufgabe, mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen oder wenn er krank ist. Das müssen sich Eltern alles klar machen. Sie haben die Verantwortung und sie müssen ihren Kindern beibringen, wie man mit einem Tier gut umgeht. Ich meine, die Kinder wollen am liebsten Hunde und Katzen, die kann man ja auch mal streicheln. Und es gibt ja auch andere Tiere, ne? Also oft ist ja so das erste Tier der Hamster. Das ist ja total verkehrt. Also ein Hamster für Kinder ist natürlich ganz schwierig, weil der Hamster nachtaktiv ist, das heißt tagsüber schläft der und dann, wenn dann Kinder kommen und da am Käfig rütteln, damit der Hamster wach wird und mal was macht, das ist natürlich schlecht. Also muss man sich schon damit beschäftigen, welches Tier passt in meine Familie. Und ein nachtaktiver Hamster, am besten auch im Kinderzimmer, wo er nachts die ganze Zeit rumpoltert und rennt, ist natürlich ein bisschen schlecht für Kinder.
Ja, aber wenn es der Hamster nicht ist, dann sind es ja oft Meerschweinchen oder Kaninchen. Das ist denn wieder okay?
Ja, solange man sie nicht alleine hält. Ne? Früher war es ja auch mal so gang und gäbe, dass man irgendwie eine Schildkröte im Kinderzimmer hat oder ein Kaninchen alleine rumhüpfen lässt. Also heute gibt es zum Glück viel, viel mehr Tierschutz, man achtet viel, viel mehr drauf. Kaninchen soll man natürlich auf keinen Fall alleine halten. Und ein Kaninchen zum Beispiel will nicht immer gestreichelt werden. Das ist kein Kuscheltier, das ist eigentlich ein Tier, das ganz gerne draußen ist, ganz gerne auch mit 3 oder 4 Kaninchen. Kann trotzdem ein tolles Tier sein, um das sich auch Kinder kümmern können. Aber ist natürlich nicht so ein Klassiker wie jetzt Hund und Katze.
Und ein wichtiger Aspekt ist ja auch bei dem Thema Kinder und Tiere, ja, das traurige Thema Abschied nehmen. Marcel, wie war denn das bei dir und Charlie?
Oh, bitte nicht. Ja. Man muss ja jetzt noch weinen.
Wie war der Moment oder warst du dabei oder haben deine Eltern dich davor geschützt vor diesem Moment?
Nee, Charlie ging es einfach irgendwann ganz schlecht und mein Vater ist dann mit ihm zum Tierarzt gefahren und ohne ihn wiedergekommen.
Und du hast keine Chance, dich zu abschieden.
Nee, aber ich weiß noch, dass mein Vater selbst geweint hat, als er nach Hause kam. Und da war mir natürlich klar, was passiert ist. Er hatte ja die Box nicht mehr dabei. Und er weinte. So. Und ich habe meiner Meinung nach in meiner Erinnerung, wie alt war ich? 12, 13? Ich habe Wochen durchgeheult. Durchgeheult, weil dieses Tier war ja immer da. Es war immer da. Wenn ich morgens aufgewacht bin, der ist gerne auch, wenn ich ins Bett gegangen bin, nicht in seinen Käfig gegangen, sondern erstmal zu mir gekommen ins Bett und hat unter der Decke mitgeschlafen erstmal eine Weile und all sowas. Also von daher der Badewanne, das Größte. Mit vom Knie immer ins Wasser reinrutschen und dann natürlich total nass und konnte nicht mehr fliegen. Und dann musste ich ihn immer ins Handtuch einwickeln. Dann hat er sich in die Hand, in der Hand so im Handtuch gelegen und so lange, bis er trocken war und sich dann so aufgeplustert. Also dieses Tier war immer, immer überall da, obwohl es eigentlich ja nur in Anführungszeichen, bin ja nicht rausgegangen mit dem Tier und unterwegs gewesen, sondern ich wollte nach der Schule immer sofort nach Hause, weil er dann auch vom Küchenfenster schon nach mir geguckt hat. Also es war eine ganz, also mehr Verbindung ging eigentlich nicht. Ja, und das zerreißt dich. Das war wirklich das waren schlimme, schlimme Wochen.
Gehört eben dazu, finde ich, ne? Also auch, dass man Kindern gleich erklärt, wenn wir ein Tier haben, das wird aller Voraussicht nach nicht älter als wir selber oder auch hoffentlich.
Erzählst du das zum Einstieg tatsächlich?
Ja, kommt natürlich auch auf das Alter an des Kindes, aber als wir Abschied nehmen mussten von unserem Biscuit, der war 14, unser Sohn war zu dem Zeitpunkt 12. Also es gab den Hund vor dem Kind. Jakob, so heißt unser Sohn, der hat die Welt nur mit diesem Hund gekannt. Das war, er sagt, das ist mein Bruder, das ist doch mein Bruder. Also es war für ihn der Bruder und das war so hart. Und wir haben uns dann auch überlegt, wie wir es machen. Und natürlich, also er war mit dabei, als der Hund eingeschläfert werden musste, war Jakob mit dabei, hat ihn im Arm gehalten. Und uns war dann auch wichtig, dass wir tatsächlich ein Erinnerungsmoment haben. Also wir haben dann den Hund, das geht mittlerweile, wir haben Biscuit dann einäschern lassen und haben dann die Asche im Garten begraben und darauf einen Apfelbaum gepflanzt. Und also dass unser Sohn auch einen Ort hat, wo der Hund geblieben ist. So, und das war zwar hart, aber ich glaube aus unserer Sicht das Beste, dass er sich verabschieden konnte und dass er auch trauern konnte um den Hund. Und Oh, ja. Jetzt müsst ihr was sagen.
Ja, das ist ja auch voll schön, dass dein Sohn einen Ort hat, wo er hingehen kann, um an ihn zu denken. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man Kinder heute eigentlich häufiger einbezieht in das Abschiednehmen und nicht so einen harten Cut hat, das Tier ist jetzt einfach weg. Ich meine, viele Tiere sind ja auch krank im Alter und dann bekommen die Kinder das mit, dass sich das so entwickelt. Es ist schon ein ganz guter Schritt, dass Kinder sich verabschieden können. Es gehört ja leider zum Leben mit dem Tier und ja auch zu unserem Leben dazu, dass man auch Abschied nehmen muss.
Ja, aber es gehört ja noch was anderes mit dazu, um jetzt auch mal von diesem traurigen Tier.
Ja.
Nina hat Tränen in den Augen. Verständlich. Ganz oft hast du doch die Situation, dass du dir ein Haustier anschaffst, das Kind ist noch da, aber dann zieht das Kind aus und die Eltern sind mit dem Tier allein. In Anführungszeichen allein. Ich glaube, diese Entscheidung muss man ja auch bewusst treffen, wenn man sich ein Haustier anschafft. Wer ist eigentlich für das Tier in 2, 3, 4, 5 Jahren noch da?
Absolut.
Oder ist das unwichtig?
Nein, das ist super wichtig und geht jeder Tieranschaffung, nenne ich das jetzt mal, voraus, dass ich mir immer klar mache, kann ich gut für mein Tier sein, egal wie die Situation ist. Heutzutage, wir haben Paare, die sich trennen, Kinder, die ausziehen. Man kann ja auch krank werden. Angenommen, ich lebe allein. Viele alleinstehende Menschen haben Tiere, gerade Hunde und Katzen als Begleiter. Wenn ich 2 Wochen ins Krankenhaus muss, wenn mir was passiert, wenn was ist, diese Fragen wirklich nicht verdrängen, sondern überlegen, wer ist mein Backup, wie geht das? Was, wenn sich eine Allergie entwickelt? Auch sowas ist ja schon vorgekommen. Ich bin 1, 2 Jahre glücklich mit meinem Tier, habe dann eine Allergie. Gibt es Menschen in meinem Umfeld, die dieses Tier nehmen würden? Das sind wichtige Fragen und damit sollte man sich vorneweg mal einmal beschäftigen.
Fand ich auch ganz gut, als wir Skudde bekommen haben, habe ich mit der Züchterin gesprochen und sie hat uns natürlich auch 1000 Fragen gestellt und es steht auch im Vertrag drin, ein sogenanntes Vorkaufsrecht. Also wenn immer irgendwas sein sollte mit Skudde, ist sie die erste Person, die wir kontaktieren. Also bevor wir eine Entscheidung treffen,
ja, toll,
wo der Hund hingeht, ist immer sie diejenige, die im Grunde davon eine Info bekommt, uns helfen würde oder auch den Hund vermitteln würde. Haben wir schon selber erlebt. Also eine Schwester von Skudde, da gab es eben diese Umstände. Das war nach relativ kurzer Zeit, dass sich einfach da Dinge verändert hatten. Da kann niemand was für. Aber es wurde eine Lösung gefunden und Leni, so heißt seine Schwester, ist jetzt in besten Händen und es wurde für sie die optimale Lösung getroffen, weil die Züchterin natürlich auch bestens vernetzt ist und eine Lösung dann hatte, aber auch sehr sich dahinter geklemmt hat, muss man auch mal sagen. Also
genau, und ich glaube, da müssen sich alle Eltern klar machen, ich schaffe mir nicht ein Tier an nur für mein Kind, sondern ich muss das auch wollen oder wir als Eltern, wir sind verantwortlich und begleiten unser Kind mit dem Tier. Und wenn die Kinder irgendwann nach Schulabschluss dann doch das Zuhause verlassen, dass man sich klar macht, das Tier ist möglicherweise noch 5 oder 10 Jahre bei uns.
Hast du denn noch einen Tipp für die Situation, dass man, wenn man sich ein Tier anschafft und die Kinder sind natürlich Feuer und Flamme und sagen, ja, wir gehen jeden Tag spazieren, wir müssen.
Ja, genau.
Jeden
Tag. Logisch.
Und dann kehrt die Realität ein und du hattest schon gesagt, klar, man ist als Erwachsener verantwortlich letztendlich, aber ich habe diesen Frust erlebt, auch mal bei uns in der Nachbarschaft, wo die Kinder dann anfangs den Hund 3-mal am Tag rausgeschleppt haben, obwohl er gar nicht wollte, aber dann irgendwann auch gar nicht mehr und dann sah ich nur noch die Mutter mit dem Hund spazieren gehen und der Frust war groß. Also hast du Tipps, wie man da wirklich verlässlich irgendwo auch die Kinder mit einplant oder motivieren kann?
Ja, ich glaube, da landet man ja auch so ein bisschen beim Thema fast schon Kindererziehung, ne? Das ist ja, ja wie ein Sportverein oder so, dass man einem das auch nicht immer durchgehen lässt, sondern dass man wirklich sagt, den Hund zu bürsten, das ist genauso wie wenn du deine eigenen Zähne putzt, hast du auch nicht jeden Tag Lust drauf, musst aber jeden Tag machen, dass man auch ein bisschen dran bleibt. Und häufig ist es ja so, dass Eltern dann ganz schnell das einfach übernehmen. Gut, Kind hat heute keinen Bock, ich mach das. Und die Kinder denken, super, Mutti macht das, bin ich ja fein raus. Dass man auch mal dranbleibt und sagt, das ist ein Tier, das ist ein Lebewesen, das ist unser Familienmitglied. Und dann auch ruhig mal ein bisschen streng bleibt und sagt, das ist deine Aufgabe, das jeden Tag zu machen oder jede Woche zu machen, sonst geht's dem Tier nicht gut. Und dass es dem Tier gut geht und wir all seine Bedürfnisse jeden Tag auch wirklich gut erfüllen können, ist unsere Aufgabe. Und dadurch lernen ja die Kinder auch diese Verantwortung, die fürs ganze Leben so wichtig ist.
Das bleibt jetzt hängen. Tante Ricarda da im Podcast hat gesagt, die Eltern müssen noch mal streng sein.
Finde ich gut. Ja, ist,
ja,
es auch,
ist
so.
Es auch so.
Ja, dem gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Dank dir, Ricarda.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Was lernen wir denn jetzt eigentlich daraus heute? Also ich meine, die Schlussfolgerung, ich glaube, woran wir sofort einen Haken machen können, dieser berühmte Punkt Null, bevor man überhaupt in die Diskussion einsteigt. Haustiere sind für Kinder gut.
Genau.
Darüber müssen wir nicht reden.
Haustiere sind aber auch keine Gegenstände mit Bedürfnissen, mit viel Verantwortung.
Und es passt halt auch nicht immer von den Umständen her. Nicht jede Familie kann ein Haustier halten.
Nein, und da sind dann eben die Eltern gefragt, natürlich, ne, ist ja logisch. Also die Entscheidung treffen und alle Dinge, auch die Kosten, die angesprochen wurden, eben nochmal im Hinterkopf zu haben und auch die Umstände und wer passt auf das Tier auf, wenn wir nicht da sind. All das zählt ja mit dazu.
Ja, und dann natürlich auch zu überlegen, wie führe ich mein Kind an diese Verantwortung ran. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man auf keinen Fall unterschätzen darf. Man hat auch eine gewisse Vorbildfunktion. Ich bin, muss ich ehrlicherweise sagen, jetzt nicht das größte Vorbild, wenn es um Regeln geht. Sag ich ganz ehrlich. Also da bin ich jetzt nicht derjenige, der so knallhart alles immer 1:1 befolgt, sondern auch mal gern so ein, ja, na, dann ist das jetzt so oder eine Ausnahme macht. Und ich glaube, dass das gerade mit einem kleineren Kind, also mit jemand, der vielleicht 5 Jahre, 7 Jahre, 9 Jahre natürlich ein Unterschied ist, als wie meine glückliche Situation mit einem erwachsenen Kind, also mit 17, da musste ich nicht mehr viel beibringen. Also was sollte ich dem auch noch beibringen? Der wusste das selbst.
Ja, aber trotzdem kommt dann natürlich auch die Einschätzung und die Erziehungsfrage mit rein, wo die Regeln wichtig sind. Also Beispiel Skudde ist ein Riesenhund.
Stimmt.
Und wir haben klare Regeln, weil ich möchte, dass es da nie zu einem Missverständnis kommt. Also wir waren wir sind in Ferien manchmal auf einem Reiterhof in der Lüneburger Heide. Da sind 20 bis 30 Kinder in jeder Altersstufe. Und die wollen natürlich auch mit dem Hund spielen.
Klar.
Und ich muss mich auf den Hund verlassen können und ich muss auch Entscheidungen treffen, wenn ich sage, das ist jetzt too much. Also wenn dann eine 7-Jährige mit ihm spazieren gehen möchte, dann sage ich nein, weil er hat natürlich viel mehr Kraft. Und wenn er etwas sieht und er zieht an der Leine oder aber die spielen so wild mit ihm, die bauen dann immer Sprünge auf dem Springplatz und rennen alle rum und der Hund hat Spaß auch drüber zu springen. Aber irgendwann ist er so überdreht, dass er dann in so eine Rolle kommen könnte, dass er vielleicht die Kinder dann, ich sag mal nicht beißt, aber die eben so bedrängt und so begeistert ist, dass ein Kind mal umfällt, das möchte ich eben dann nicht. Oder das ist meine
Verantwortung. Ja, und dann bist du ja am Ende auch schuld, wer weiß, wie die Eltern dann wieder reagieren. Naja,
und ich muss den Hund so erzogen haben, dass er jederzeit abrufbar ist und ich muss ihn natürlich auch einschätzen können, in welcher Situation ist es okay, dass er mit den Kindern spielt und in welcher Situation auch vielleicht nicht.
Ja, und da sage ich mal, da bist du ja auch mein großes Vorbild. Ich finde es ja auch beachtlich, wie gut Skudde erzogen ist. Also wirklich. Ja, also er hört ja auch auf Kommandos von anderen Personen hier. Also das ist wirklich schon Hut ab dafür. Also ich glaube, das Thema haben wir ziemlich ausführlich behandelt. Natürlich haben wir nicht alle Punkte behandelt.
Wie immer.
Ich bin aber sehr gespannt, falls wir irgendwas Wichtiges unter den Tisch haben fallen lassen. Jederzeit bitte gerne eine Mail an uns. tiere@abendblatt.de ist unsere Mailadresse. Und natürlich könnt ihr uns auch jederzeit kommentieren in unserem Instagram-Kanal, der heißt
Skudde und Francis.
Und da ist auch was gekommen zu einer der letzten Folgen, nämlich da hatten wir das Thema Urlaub mit Haustier, beziehungsweise der Schwerpunkt war ja Hunde im Urlaub. Und da hat uns Hunde in Hamburg, ist der Absender, und hat uns geschrieben, gutes Thema. Wir reisen mit unserem Hund nur in Deutschland und wenn es weiter weggeht, kommt er zu Oma und Opa. Da freuen sich immer alle. Achtung, tierisch.
Ja, ist bei uns genauso. Ja, ist auch bei uns so.
Bei mir ist es so, die Eltern kommen aus Hamburg, um die Katze zu hüten, weil sie es so toll finden. Ist doch super, super
Service. Tolles Feedback. Also wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf den ganzen sogenannten Podcast-Portalen. Also wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify uns mal einen Kommentar da lässt oder eine Bewertung, natürlich auch eine positive Bewertung, wären wir sehr, sehr dankbar. Und Skudde auch. Und Francis, glaube ich, auch auf ihre Art.
Auf ihre Art.
Auch wenn sie es nicht so zeigen kann.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das letzte Kind hat Fell. Ein Podcast für all die Menschen, für die Tiere Seelenverwandte sind. In enger Kooperation mit unseren Freunden vom Hamburger Abendblatt. Präsentiert von
Das Futterhaus.
Die mit dem gelben Hund.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.